Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halb 10. Heute das Thema Jeremy Corbyn. Wir haben schon öfter darüber geredet. Wie oft haben wir uns schon getroffen, Steve, um darüber zu sprechen? Vor einem Jahr waren wir noch hochmotiviert beim Parteitag. Wir haben gedacht, jetzt kommt eine linke Revolution mit der Umweltbewegung, mit den Gewerkschaften. Jeremy Corbyn wäre sogar fast einmal wäre fast Präsident geworden, also er wäre fast hätte fast eine Wahl gewonnen.
Premierminister.
Also ja, ich bin schon in der US-Wahl gedanklich, aber nein, er wäre fast Premierminister geworden und jetzt ist er aus seiner eigenen Partei suspendiert. Was ist passiert? Was ist der Bericht, der dafür gesorgt hat?
Okay, also das Equalities and Human Rights Commission ist ein Gremium in Großbritannien, also so ein quasi staatliches Gremium für Menschenrechte und Gleichstellung. Eigentlich wird es immer mehr kritisiert in den letzten Jahren, weil es immer mehr rechts besetzt ist, dass Leute, die tatsächlich Rassismus da richtig bekämpfen wollen, nicht mehr da vertreten sind. Auch so führende Anwälte, die das geleitet haben, sind mittlerweile sehr auf Distanz gegangen. Aber durch die vielen Antisemitismus-Vorwürfe gegen Labour in den letzten Jahren wurde Labour so formal an die EHRC, wie es genannt wird.
Dann, Gleichstellungs- und Menschenrechtskommission.
Dankeschön. Formal so angeklagt und die haben jetzt einen Bericht dazu verfasst. Und das war immer sozusagen ein gefundenes Fressen für die Parteirechten, die lange, lange Zeit darüber beklagt haben, wegen Antisemitismus bei Labour unter Corbyn. Heute kam das Bericht raus, also einfach das erstmal meine ganzen Emotionen erstmal beiseite zu lassen, weil ich würde eigentlich keinen politischen Podcast heute machen, ohne dass es Jeremy Corbyn gäbe und nicht, weil ich ein glühender Antisemit bin, wenn ich es sagen darf. aber dieses Bericht wurde immer erwartet, das sollte so ein vernichtendes Urteil dann geben zum Antisemitismus. Und tatsächlich, das Bericht hat das nicht stattgegeben. Es hat drei verschiedene Kritikpunkte gegeben. Erstmal, dass tatsächlich Leute in Parteiämtern, und zwar Ken Livingstone, der frühere Bürgermeister von London, der sehr abstruse Aussagen getätigt hat, dass er die Vorwürfe von Antisemitismus aktiv runtergespielt hatte und so. Ken Livingstone wurde suspendiert später, nur das Disziplinarverfahren in der Zeit bei Labour war tatsächlich viel zu langsam. Es war damals noch in der Hand unter einem rechten Generalsekretär von den Corbyn-Gegner. Wir können auch viel darüber noch sprechen. Da haben wir schon bei der Labour Leaks-Folge auch drüber gesprochen. Und das andere war eine Stadträtin aus dem Norden Englands, die auch später rausgeworfen worden ist, wie auch Cam Livingstone, der kein Labour-Mitglied ist. Also in beiden Fällen wurde tatsächlich reagiert. Nur also in diesen zwei Fällen, da war tatsächlich ein antisemitischer Handlung, die wogegen dann agiert werden sollte, was am Ende passiert ist, nur eben zu spät. Das Zweite ist, dass die Bildung und Training, wie man mit Antisemitismus umgeht, besonders so beim Personal von Labour, dass das nicht ausreichend war, das stimmt auch, das würde ich voll unterschreiben, eben auch, weil in den ersten Jahren unter Corbyn, als das Parteiapparat aktiv gegen ihn agiert hat, und man im Antisemitismus auch ein Feld sah, eine Chance sah, um wirklich Kampagne gegen Corbyn zu machen, wieder in diesen Labour Leaks, da war tatsächlich das Bewusstsein für die Notwendigkeit des Handelns überhaupt nicht beachtet. Nur das kommt so raus, als ob es alles Corbyns Schuld wäre. Und dieses Bericht natürlich guckt nicht auf die faktionellen Hintergründe. Das tut das viel größere Labour Leaks Report, was schon erwähnt. Und das Dritte ist, was wollen wir? Also wir hatten das Training. Die Dritte war eine Einmischung von oben. Das hört sich so von der Schlagzeile so her, als ob Corbyn sozusagen sich eingemischt hätte, um Antisemiten oder antisemitisches Handeln zu decken. In der Tat war es im Gegenteil, dass irgendwann mal nach zwei Jahren keine Reaktion von diesen Disziplinargremien, die tatsächlich mit antisemitischen oder rassistischen oder sexistischen Vorfällen umgehen sollte, von diesen Stellen innerhalb des Labour-Apparats, als da nichts kam, Dann kam von oben, Leute, was macht ihr da? Das geht doch gar nicht. Und dann plötzlich haben sie erahnt, aha, da mische ich ein. Dann haben sie plötzlich, waren viele E-Mails, ist auch in diesem Label ist Bericht. Ja, also könnt ihr uns bitte sagen, was wir hier tun sollen? Und das wollten sie nicht. Da gibt es diese interne Mails. Ich glaube, das ist eine Falle von denen. Aber wo tatsächlich die versucht haben einzumischen. Und dann kam eine neue Generalsekretärin rein von den Labour Linken, Jenny Formby, sehr starker Gewerkschaftshintergrund, die tatsächlich die ganze wirklich in die Hand genommen hatte. Also das waren die Vorwürfe in diesem EHRC.
Wofür wurde Jeremy Corbyn jetzt aber tatsächlich von der jetzigen Parteiführung suspendiert? Also das ist das, was der Bericht sagt.
Das ist, was der Bericht sagt. Jeremy hat dann ein Statement gesagt, nee, er stimmt dem voll und ganz zu. Wie ich auch eigentlich. Also man hatte eigentlich so was viel Schlimmeres sozusagen erwartet, institutionelles Antisemitismus. Aber nee, das ist nicht in dem Bericht. Jeremy stimmte dem Bericht zu. Er sagte nur, auch in seinem Statement, dass der Ausmaß des Antisemitismus in Labour auch aus politischen Gründen willkürlich hochgebauscht worden ist. Also tatsächlich, es soll irgendwie 0,3% sein der Labour-Mitglieder, die antisemitische Ansichten auch halten und ernähren. Also das gibt's. Also das will ich auch nicht bestreiten. Das gehört sich nicht in der Labour Party. Das hat er auch gesagt. Jeder Antisemit bei Labour ist ein Antisemit zu viel. Das aber, diese eine Wahrheit schließt sich aber auch nicht aus, die andere Wahrheit, dass manche von den Parteirechten, die sich wirklich nicht damit gebrüstet haben, so wie wunderbar antirassistisch sie überhaupt unterwegs sind, dass diese auch wirklich politisch aus faktionellen Gründen dann ausgeschlachtet haben. Bis am Ende eine Wahrnehmung da war, dass Labour-Antisemitismus ein Riesenproblem war. Man hat eine ganze mediale Kampagne hergestellt, fabriziert, die überhaupt keine Bodenhaftung. Und dafür wurde dann Jeremy heute suspendiert. Mit der Begründung von Keir Starmer, okay, jedes Leugnung des Problems des Antisemitismus, okay, da bin ich auch einverstanden, das Problem gibt's, das darf man auch nicht leugnen. Oder jede Verharmlosung, wo man sagt, dass es nur faktionell wäre. Also Jeremy hat nicht gesagt, es war nicht nur faktionell, er sagte, es wird auch faktionell ausgenutzt. Und das ist das große Problem. Und dafür wurde er ausgebildet. Und die größte Ironie, man kann vom EHRC, also das Bericht runterladen, Seite 27, da reden sie vom Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und da steht es, ein Politiker oder jeder hat natürlich das Recht, zum Beispiel, die haben ausdrücklich gesagt, seine Ansichten zu Antisemitismus oder auch eine Stellungnahme zum Ausmaß von Antisemitismus bei Labour, eine Stellung zu beziehen. Und genau das hat Jeremy getan, was ausdrücklich erlaubt ist, schriftlich in diesem Bericht. Und dafür wurde
Und es war ja sogar noch eine sehr defensive Stellungnahme tatsächlich, ne? Also, so wie du sagst, es war sehr, fast schon entschuldigend, das finde ich ja sogar an ihm eigentlich das Sympathische, dass er jetzt eben nicht das abstreitet oder so, sondern sagt, genau, dass der Bericht stimmt, war sehr defensiv, war sehr entschuldigend sogar in der Art. Jetzt aber die Frage, wir wissen ja schon länger, Keir Starmer ist der neue Parteivorsitzende. Ja. Wir wussten von den Labour Leaks, wir haben die Folge dazu extra, ihr könnt sie nochmal nachhören. Das heißt, eigentlich hätte man damit rechnen müssen, war das jetzt überraschend oder wie hast du heute darauf reagiert? Also ich bin erstmal ausgerastet, aber ich hatte mir nicht gerechnet, weil ich nicht mehr so tief jeden Tag das verfolge. Aber hätte man damit eigentlich rechnen müssen?
In den letzten Monaten hat Starmer durch zwei Dinge wirklich so geglänzt. Und die waren wirklich so Ausnahmeerscheinungen. Das eine ist, wie federweich er gegen die Tories angeht. Also in Großbritannien mindestens 50.000 Leute sind gestorben. Die Covid-Reaktion ist eine Katastrophe, die wirtschaftlichen Folgen, es gibt Kinder, die jetzt hungern. Die Tories haben gerade ein Paket für Essenshilfe für arme Schulkinder gerade abgelehnt. Aber so eine starke Kritik an die Corona-Regelung der Regierung war gar nichts da. Es war nur so technokratische, vielleicht ein bisschen mehr dies, ein bisschen mehr das, aber im Grunde alles ist richtig. Also wir unterstützen die Regierung. Ja, also bis so eine Kriegsregierung oder so, alle die nationale Einheit in einer Zeit, wo Johnson wirklich katastrophal also handwerklich katastrophal regiert. Also einerseits das, aber auf der anderen Seite, und vielleicht daher hätte man das erwarten müssen, eine Härte und eine Entschlossenheit gegen die Linken in Labour. Keir Starmer hat seinen Chief of Staff, also Stabschef sozusagen in seinem Büro, ist ein gewisser Morgan McSweeney, der sich dafür berühmt gemacht hat, so eine Strategie entwickelt zu haben. Wie gewinnt man vom Rex innerhalb von Labour bei einer Mitgliedschaft, die überwiegend links ist und linke Politik will? Da erstmal war die Kampagne, wo diese 10 Versprechen formuliert worden sind in der Kampagne zur Labour-Führerschaft. Ich finde auch, die Gegenkandidatin von links war nicht besonders stark. Das ist eine andere Frage. Die linke Kampagne war nicht sehr gut. Da haben wir verloren. Aber Starmer hat im Grunde Corbynismus mit einem kompetenteren Antlitz da versprochen. Also ja, der war ein bisschen so der alte Opa da, aber ich bin so der polierte Anwalt. Ich kann das richtig gut. Ich bin parlamentarisch der wunderbare Rhetoriker und ich werde die Tories ja wirklich so durch den Kakao ziehen. Also erstmal hat diese Versprechen gemacht. Mittlerweile mindestens die Hälfte sind gebrochen. Aber die andere Hälfte ist, okay, du musst einmal links blinken, aber auf der anderen Seite, die innerparteilichen Wahlen müssen gewonnen werden. Und den Labour-Rechten geht es vor allem darum, dass Corbyn nicht ein zweites Mal stattfinden darf. Also im größeren Weltbild ist die Frage, das war wirklich eine Bedrohung für das bestehende kapitalistische, auch imperialistische System, einer, der wirklich immer konsequent antikapitalistisch, antiimperialistisch, antikriegs unterwegs war. Aber vor allem diese Eruption von unten der Basis, die plötzlich da war und so viele Karrieren hätten kosten können. Es war nur, weil wir extrem wenig demokratische Strukturen innerhalb von Labour haben, dass die ganzen Abgeordneten überhaupt noch da im Grunde im Amt noch sind. Und die möchten am liebsten das Mitgliedervotum abschaffen. Wir haben so ein, für jedes Mitglied, ein Votum für die Führerschaft von Labour. Das möchten sie weghaben. Das kriegen sie aber nur durch, wenn sie den Parteivorstand gewinnen. Und bei Parteivorstand sind irgendwie 35 Vertreter ungefähr. Davon sind 9 direkt gewählt von der Basis. Und das Votum kommt jetzt, und also das läuft jetzt gerade online. Und schließt.
Wann ist das zu Ende? Wann
gibt 13. 14. November.
Und okay, also es ist sozusagen innerparteilicher Wahlkampf.
Jetzt gerade.
Und es also, findet
aber
unter
diesem Wahlkampf können Sie nicht, also die Ergebnisse waren immer massiv für links in all den vorigen Wahlen. Also Sie haben das Wahlsystem geändert, aber das wird wahrscheinlich nicht reichen. Das Einzige, womit Sie diese innerparteiliche Wahl gewinnen können, ist, wenn sehr, sehr viele Leute von links die Partei verlassen. Mhm. Man kann sagen, okay, das ist jetzt Verschwörungstheorie, aber wenn man das machen würde, wenn man sieht, ja, also da waren, jetzt. Also erstmal das Corbyn Suspension und jetzt waren viele Leute, Kommentatoren, die sich auch viel besser von innen auskennen, dabei heute, die direkt gesagt haben, egal was Jeremy gesagt hätten, eigentlich war es logisch, die werfen ihn raus. Ja, weil auch wenn er sagt, ja, ich übernehme die volle Verantwortung, ja, dann bist du suspendiert, du bist schuld oder der schreit's ab, dann bist du so. Also ich meine, man kriegt es immer so rum. Mhm. Aber davor, also das sind, also zuerst, ne, also Starmer, der große Remain pro-EU Anführer, also fürs Bleiberecht der Europäer, die Lib Dems, die Liberalen, die schottischen Nationalisten sind alle dafür, er unterschreibt es nicht. Also ja. Wo Boris Johnson internationales Recht sprechen will, da sagt er nichts dagegen. Also auch ein Verrat an seiner eigenen Basis, nur die eigene Basis sagt auch nichts, weil sie nicht mehr dazu angeführt werden von der People's Vote-Kampagne, die wirklich so anti-Corbyn ausgerichtet war. Aber jetzt noch, da hatten wir 2 Abstimmungen im Parlament, weil es wirklich um die Prinzipien von Labour ging. Also das eine war das Overseas Operations Bill und das geht für britisches Militär im Auslandseinsatz und besagt, dass wenn keine Anklage gebracht wird wegen zum Beispiel Mord, Folter, Vergewaltigung, wo es tatsächlich sehr viele Fälle auch gegeben hat, Wenn nicht innerhalb von 5 Jahren diese Anklage gebracht wird, dann verjährt es und ist die Anklage, kann in einem britischen Gericht nicht mehr verfolgt werden. Das ist natürlich aus einem Kriegsgebiet wie Irak oder Afghanistan, innerhalb von 5 Jahren tatsächlich Zeuge und Beweismaterial überhaupt rechtlichen Beistand zu finden, ist so gut wie unmöglich. Und es gibt sogar aus den Streitkräften auch lauter Kritik, dass eigentlich das nicht Soldaten schützt vor fiesen Anklagen, sondern es im Grunde nur ein Immunitätsbrief, die das Schlimmste eigentlich.
Und es gab Labour-Abgeordnete, die haben dagegen gestimmt, aber es war eben noch.
Es kam dann die Anordnung von Keir Starmer, der Menschenrechtsanwalt, dass Labour sich enthält. Na, und das ist natürlich für alle von uns, die durch die Zeit vom Irakkrieg und so durchgegangen sind. Und deswegen war Corbyn gewählt. Er war der Vorsitzende von Stop the War. Der war, nicht mehr da. Nee, wir enthalten uns. Nicht nur das, die wenigen sozialistischen Abgeordneten, die klar dagegen votiert haben, die haben sogar, die wurden vom Schattenministerienstellung so rausgeworfen, da gab es Disziplinarverfahren innerhalb der Labour-Fraktion und so weiter. Und dann kam auch noch der Spy Cops Bill, sagte im Grunde das Gleiche, dass Staatsdiener im Zivil im Einsatz in Großbritannien, also hauptsächlich Polizisten, aber könnte eigentlich auch Zoll, egal was, die sind auch gedeckt, wenn die von Befehlen so gedeckt sind, die können auch Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Meineid oder so im Amt ausführen. Das wäre nicht anklagbar. Und da haben wir eine sehr schlimme Vorgeschichte von tatsächlichen Spy Cops. Da gab es eine politische Einheit der Metropolitan Police, also der Londoner Polizei, die linke Gruppen, also fast nur linke Gruppen infiltriert haben, ne? Umweltschützer, Leute, die 20 Jahre in so unter Decknamen getarnt gelebt haben, die waren Teil von linken Gruppen, die haben teilweise Freundinnen gehabt, die haben teilweise Kinder gezeugt, Polizistinnen im Einsatz, und dann plötzlich waren sie weg. Und dann Jahre später finden diese armen Frauen, dass dieser Mann ist tatsächlich irgendwie ein führender Offizier bei der Londoner Polizei, der super Karriere gemacht hat. Das wird alles jetzt legal. Und wieder kommt vom Menschenrechtsanwalt Keir Starmer, wir enthalten uns. Und das ist, man könnte sagen,
ist dann seine Strategie so, wie man es ja auch hätte befürchten müssen, sehr moderat zu sein und dadurch wieder Wähler zurückzugewinnen, die man irgendwie verloren hatte? Weil, also was ja jetzt ansteht, ist tatsächlich dieser Bruch mit der neu gewonnenen Basis, wie du sagst. Es sind so viele eingetreten unter Corbyn, die jetzt vielleicht wieder austreten. Oder ist deren Rechnung, ein paar bleiben drin, aber wir sind so moderat, wir gewinnen wieder ein paar Tory-Wähler zurück, weil sie es auch so sehr verkacken in der Brexit-Frage während Corona. Wir sind einfach da und sind moderat, sozusagen diese Mitte. Und dadurch, ist das die Strategie?
Also das Argument ist, ja, da gibt's so autoritäre Leute, die mögen solche Gesetze, also darf Labour nicht dagegen sein. Nur die Tory-Pressestelle, die geben sofort die Pressemitteilung bei denen, die liegt schon bereit. Ah, Labour ist nicht bereit, für einen starken Staat einzustehen. Die enthalten sich. Ne? Also die Enthaltung, also eigentlich dafür, die hätten mitstimmen müssen. Ne? Also in diesem Sinne ist die Wirkung, die politische Wirkung null, rechtsautoritäre Leute für Labour zu gewinnen. Und mit Verlaub, das hat noch nie funktioniert. Dann befeuerst du nur deren Argumente, aber wenn du wirklich rechtsautoritäre Politik willst, die Tories können das dir liefern, wie Labour das nie glaubwürdig vermitteln können. Was es aber jedes Mal dazu geführt hat, es gab eine Welle vom Parteiaustritt von Parteilinken. Ja? Also, ob das die gewollte Wirkung war, weiß ich nicht. Aber Peter Mandelson, der damals als Fürst der Finsternis sich gebrüstet hat, der Meisterstratege, ist voll des Lobes. Er dankt Gott jedem Tag dafür, dass Morgan McSweeney, der große Stratege, der jetzt Summers Stabschef ist, dass der auf der Erde ist. Und das ist, also man kann es nur denken, dass in dieser Zeit von der internen Wahlen, wo wirklich alles darum geht, wird es möglich sein, dass wir wieder eine Corbyn-Welle haben in Labour oder nicht. Also die Wirkung ist auf jeden Fall so, dass viele sehr gute, sehr engagierte Genossen, die alles gegeben haben, die wirklich so wochenlang im Einsatz war im Wahlkampf, na, also die durch den Regen im Dezember gelatscht sind, um mit jedem Einzelnen zu sprechen, um zu versuchen, sie zu überzeugen, die sind raus. Na? Und das ist tragisch. Und jetzt, deswegen, haben sie keine Stimme bei diesen Vorstandswahlen. Also ein Schelmverbürstes.
Und gibt es jetzt als technische Frage, weil ich das auch schon gelesen habe, dass man die Suspendierung jetzt wieder rückgängig machen soll von einzelnen Abgeordneten. Ich glaube, ich habe es auch bei Momentum gelesen. Das ist jetzt natürlich eine Forderung. Ist das jetzt technisch möglich oder hältst du das für realistisch, dass das jetzt noch passiert?
Ja, also in der Form ist es so, dass die Suspendierung gilt, wenn man investigieren möchte, wenn man nachforschen möchte, wenn es eine Anklage gibt. Mhm. Ich glaube, es ist rechtlich einfach nicht haltbar. Eben weil dieses Bericht vom IHRC besagt, ein Politiker darf natürlich sowas sagen. Insofern, die werden Corbyn nicht rauskriegen. Und komischerweise, die werden nur die eigene Partei massiv spalten. Und deswegen auch schwächen. Ich glaube, das ist aber nicht der Zweck. Labour im Bürgerkrieg wird schlecht Wahlen gewinnen können. Das war immer der Fall, wenn eine Partei wirklich so in Krieg mit sich selbst war. Aber die werden dadurch auf jeden Fall die Sicherheit des Labour Establishments erhöhen, ne? Weil da sind alle kommen Leute, die sind außen vor. Ach, du setzt euch für Antisemiten ein. Und das ist im Grunde das Problem. Die verschieben mittlerweile den Rahmen. Es ist nicht nur, natürlich, wenn man antisemitische Äußerungen betrifft, das geht gar nicht. Und man soll oft wirklich darüber nachdenken, bevor man die Klappe aufmacht. Andererseits, wenn du nur vom Verfahren sprechen willst oder oft nur von Realitäten, wie viele Labour-Mitglieder sind tatsächlich antisemitisch und überhaupt so einzuordnen. Wenn man das nicht mehr sagen darf, also nicht nur, es ist eine Verletzung des europäischen Menschenrechts Abkommen, glaube ich, wie in diesem Bericht auch steht, aber da kann man politisch dann gar nicht mehr machen, weil das ist mittlerweile die Anklage, weil du Corbyn verteidigst, bist du auch Antisemit. Und also die Freiheit ist das Freiheit des Andersdenkenden, also überhaupt das eine sich verteidigen darf, ist mittlerweile in Frage gestellt. Und damit kommen wir in diese Hexenjagd-Logik, wo jeder, der irgendwie nur sagen will, ja, halt mal, wie viel Wahrheitsgehalt ist dahinter, ist selbst auch eine Hexe und muss sofort verbrannt werden. Also ich glaube damit, die schwächen sich massiv. Starmer wird keine Wahl gewinnen. Aber vor allem die bedienen so diese Logik, wir müssen uns bei allen anpassen. Die wollen so ein Cut machen mit der Vergangenheit. Ne? Im Grunde, die wollen beweisen, egal was die Presse uns sagt, wir werden tatsächlich gehorchen. Ne? Und das war immer so das Merkmal von Corbyn. Er war einer, der jahrelang das gesagt hat, was er wirklich meinte, was er glaubte und nicht, was er glaubte, dass die anderen hören wollten. Ne? Ob es gegen Apartheid war, ob für die Freilassung von irischen Männern, die zu Unrecht jahrzehntelang in britischen Gefängnissen saßen für terroristische Verbrechen, wo sie nicht schuldig waren. Aber die waren von korrupten Polizeieinheiten einfach als ein Irrer, der vorbeilief, einfach verhaftet und hinter Gittern verbracht. Also Jeremy Corbyn war derjenige, der sich dafür eingesetzt hat. Freund von Terroristen. Nein, er war Freund von unschuldigen Verurteilten. Aber das ist eben einer, der keine Angst vor der Meinung der Presse hatte. Und jetzt Starmer verkörpert genau das Gegenteil.
Alles, was aber vielleicht Presse erfolgreicher sagt, sein könnte. Also weil tatsächlich, bei den Medien werden wir sehen, das stimmt. Aber ich glaube, das Kalkül dieses Partei-Establishments, auch wenn man jetzt nicht in Friedrich Merz Logik verfallen darf, aber natürlich, also es stimmt ja insofern, als dass Corbyn nicht geliebt wurde von den Medien, sondern im Gegenteil genau für dieses Dagegensein ja auch ständig schlechte Presse bekam. Ne? Und insofern, ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass diese Logik aufgeht. Genauso sehen wir es in der SPD, dass dieser moderatere Kurs als der Erfolgsversprechende zumindest ausgewiesen wird, immer wieder auch, ne? Und du sagst ja, also die Theorie ist ja, weil man die Position besetzen will, selbst wenn man damit eigentlich langsam abstirbt und man, also in Labour gab es diese Mitgliedergewinnung, massive Mobilisierung, das ist eigentlich alles zurückgedreht. Theoretisch müssen wir sagen, die letzten, wann wurde Corbyn gewählt? 4, 5 Jahre haben nicht stattgefunden?
Oder ist was? Ich frage mich, weil ich meine, ein paar Mal, und das, ich meine, die Wahl von 2017, die Unterhauswahl von 2017, ist da allen da ein Dorn im Auge, weil da hat Corbyn das Unsagbare gesagt. Er war noch nicht verfangen in diesen ganzen parlamentaristischen, prozeduralen Dinge mit Brexit. Der war der Rebell, der war der Außenseiter. Und die konventionelle Weisheit besagte, ne, wie die SPD, nee, damit kackst du sofort ab. Du musst gehorchen. Ne? Als bei uns in Manchester, da gab es diesen Anschlag, ein islamistischer Terrorist, der, wie es später sich herausstellte, auch Verbindung zum britischen Geheimdienst hatte, hat eine Bombe gelegt bei Ariana Grande Konzert. Ich glaube, 20 Menschen, meistens junge Menschen, sind gestorben. Schrecklich. Corbyn geht nachher zu Manchester und spricht da und sagt, nicht nur, wir verurteilen diesen Angriff, wir bereuen die Opfer, wir bedanken uns bei den Rettern, aber auch, wir müssen aufhören mit diesen Kriegen. Was in Libyen, was wir da haben stattfinden lassen, das war falsch. Und alle waren, also ich war an dem Tag, habe ich bei Momentum gearbeitet in London. Und ich weiß noch, wie sogar damals der Vorsitzende von Momentum gesagt hat, ich weiß nicht, ob man das sagen darf. Ne? Ein Mann von Linken, aber der sein Leben lang im Parlament gearbeitet hat. Und ich war so, aber der hat recht. Und 70% der Leute, der Menschen in Großbritannien nachher bei einer Umfrage sagen, nee, der hat recht. Tatsächlich, wir können es nicht zulassen, dass Libyen als Staat einfach zerstört wird und ohne Konsequenzen. Also das Sagen des Unsagbaren war tatsächlich ein Rezept für den Sieg. Und dagegen so Lektionen von der SPD zu nehmen, bei wie viel Prozent, ne? Das ist schon etwas ironisch. Aber das ist das Ding. Also gibt es einen, der das Unsagbare sagen kann? Also nicht nur einfach, um zu schockieren, aber die Dinge, wo man mittlerweile verzweifelt an der Politik, dass die nicht mehr in der Lage, solche Wahrheiten auszusprechen. Und das war im Grunde Corbyns Stärke. Und das war auch der Grund, also teilweise, warum es diese Riesenwelle dann auf einmal gab, aber auch für den Hass. Na, da gibt es diesen Meme, können wir vielleicht posten, it's not me they fear, it's you. Dass plötzlich aus dem Nichts 500.000 Leute da sind und nicht nur für sowas abstimmen, aber die sind bereit, so als freiwilliger Wahlkampf zu machen. Das war unglaublich. Und das hat ihnen wirklich Angst eingejagt. Und dann auf einmal, dass Politiker, die sich einen Scheiß geschert haben unter Antisemitismus oder die sogar bei Labour ein wirklich antisemitisches Wahlplakat 2005 abgesegnet haben, ohne einmal mit dem Wimper zu zucken oder sich mal zu einer lustigen Party sich als Nazi-Sturmtruppe verkleiden, dass sie auf einmal alle so pietätisch in der Kanzel da aufstehen und sagen, wie schlimm das ist mit dem Antisemitismus. Sorry, leck mich am Arsch. Es ist einfach glatt gelogen, aber man sieht eine, ob koordiniert oder nicht, aber eine breite Kampagne durch so viele Teile des Establishments, also auch bis in die Sicherheitsdienste und Militär hinein, durch viele der großen Unternehmen, aber vor allem bei den Konservativen und der immer größer werdenden Zahl von Alliierten in den Medien, auch bei der BBC, auch bei der Guardian, die sowas einfach nicht zulassen konnte. Das war einfach zu weit. Und ja, das war das ganz schlimme Ding. Ich habe eine Erinnerung bekommen. Ich muss aber jetzt ganz schlimm, wo wir jetzt von Corporate Einfluss und so Lobbyisten-Scheiß reden. Es ist jetzt ganz, ganz schlimm. Aber da gibt's irgendwelche so tiefskapitalistische Magazine, heißt Jacobin oder sowas. Ich glaube, Ines kennt das, ich natürlich überhaupt nicht. Aber unser Sponsor heute Abend, es steht der Kolleginnen und Kollegen von Jackman Magazine, aber ich sage die Genossen. Die Genossinnen und Genossen von Jackman Magazine, dein einziges Magazin für Sozialismus in Deutschland, demokratisch und frei. Unterstützt Halb 10 FM und ihr könnt euch dabei 10% im ersten Jahr eines Abos von Jackman einsparen. Da musst du nur drauf gehen, halb10.fm/neudeutsch-jacobin. Jacobin mit J und C. Also Jakobin, aber mit C. Ich glaube, Ines, du hast das sogar mal gelesen. Ne? Wie war es?
Kenne das grob, ja.
Also, wer es nicht weiß, eine gewisse Chefredakteurin sitzt unter uns und hat heute aber den Abend freigenommen.
Ich wusste nicht, dass es diese Werbung heute geben wird. Ja, also, da wäre ich nicht hier reingekommen.
Wir machen das eigentlich natürlich werbefrei, aber es ist so wichtig, jetzt eine alternative linke Medien aufzubauen, weil besonders, ne, sobald Antisemitismus in Deutschland kommt, sieht jeder Strambeiger, wer niemand will antisemitisch werden. Und da gibt's immer die ganzen sozusagen Mitläufer, die sich für die Hintergründe eigentlich gar nicht mehr interessieren, aber ein bisschen Virtue Signaling machen können. Ich bin gegen Antisemitismus. Oder ja, du bist Antisemit, weil du verkommen bist. Also,
ich höre das kotzen. Wirklich häufig und ich bin sozusagen schockiert und ich verweise dann auch immer auf unsere Folge und sage dann so, ja, aber hört euch das doch erstmal an, weil das wirklich ansonsten viele stabile Genossinnen und Genossen sind, die aber sagen, nee, aber Labour geht halt nicht wegen Corbyn. Und ich denke, das ist so abstrus, nicht um zu sagen, wir nehmen Antisemitismus nicht ernst, sondern im Gegenteil, wir nehmen es ernst. Und weil wir es so ernst nehmen und weil wir es so differenziert betrachten, können wir eigentlich unter diesen Umständen, so wie du sagst, das Partei-Establishment jetzt nicht plötzlich verteidigen gegen Corbyn, was nicht heißt, dass man ihn nicht anhimmeln soll, dass er perfekt ist oder dass er nie was Dummes in seinem Leben gesagt hätte oder sowas. Aber dass er jetzt auch auf diesen Bericht eben noch so decent reagiert hat und auch sonst auf alle Attacken, das ist das, was mich so wirklich ein bisschen persönlich berührt hat. Das merke ich auch bei Bernie Sanders, dass er immer noch so nett war, wenn er angegriffen wurde und immer noch so ein freundlicher älterer Herr war und das so, er war ja wirklich nie wütend oder böse oder so, wo ich echt immer dachte, ich wäre aus der Haut gefahren, ich wäre auch wirklich mal wütend geworden, wäre beleidigend geworden. Die beiden immer noch total, anständig, muss man sagen auf Deutsch, also immer noch sehr, sehr zurückhaltend und anständig und dass die dann so geschasst werden zum Teil, das finde ich wirklich krass und nimmt mich da irgendwie mit, so, also weil ich das mich ja wirklich frage, hätte er härter sein müssen? Also in einem Interview mit Grace Blakely, was er geführt hat, in einem Podcast, hat er das auch eingestanden. Vielleicht hätten wir den Umgang, den harten Umgang erwarten müssen und hätten selber härter sein müssen. Und das frage ich mich auch in Rückschau, weil man so eine große Gefahr war für das Partei-Establishment. Das gilt sowohl für Bernie als auch für Jeremy Corbyn. Hätte man da härter sein müssen?
Also ich glaube, er hat davon geredet, weiterzugehen, besonders im Sinne der innerparteilichen Demokratie. Und das war der strategische Fehler. Hat er es nicht gemacht, er stand immer dafür ein. Aber als es darauf ankam, hat er diese Kompromisse gesucht. Wir erleben es tatsächlich, die Parteien von rechts, ob die Republikaner in den Staaten oder die Konservativen in Großbritannien, aber auch anderswo in der Welt, dass sie eine massive Rechtswende vollziehen in kürzester Zeit. Und die Parteien von links, da gibt es den Aufstand, meistens geführt von netten Menschen, die ein Leben lang fürs Fairness gekämpft haben und für das Miteinander. Und die vollziehen diese Wende nicht und werden blutig niedergeschlagen. Oft, ne, also mit solchen Mitteln wie Antisemitismus-Vorwürfen. Also das ist natürlich am Ende, da kann man so rausgehen, so mit einer, so, ich muss ein stalinistischer, so betonharter. Nee, aber das ist eine Reaktion drauf, ne? Der Klassenfeind an die Wand und scheiß drauf, ne? Also, und du verlangst absolutes Gehorsam. Ich glaube nicht, dass das links eigentlich funktioniert, weil es ein Projekt der Befreiung ist. Mhm. Und eine Befreiung kriegst du nicht durch eiserne Disziplin und Anordnung von oben durch. Und der Grund, warum Leute sich hinter Corbyn versammelt haben, war nicht, weil er ein wunderbarer Stratege sein sollte oder irgendwie so viel klüger sein sollte, als wir uns alle, sondern weil er uns selbst die Macht übergeben hat. Seine einzige Funktion war, uns nicht zu verraten im Amt. Ne, das war einer, der immer seinen Prinzipien treu geblieben war. Und wir hatten endlich mal die Chance, einer, der plötzlich nicht sagt und kommt und sagt, ah, eigentlich sollen wir doch irgendwo einmarschieren, das ist bestimmt gut und das ist gut für die Menschen vor Ort und so. Mhm. Und das war da das Versprechen. Im Grunde, dass unsere Stimme irgendwann mal zählt, weil der, der in der Exekutive dann sitzt, plötzlich doch nicht von Lobbyisten umzingelt, dann umkippt. Dass er nicht umfällt. Also meiner Meinung nach, wir müssen tatsächlich noch bei dem bleiben, also die Macht nach unten gehen. Aber wir brauchen ein viel konsequenteres Programm fürs Macht nach unten geben und wir brauchen auch Modelle. Und unser Problem ist, dass links unsere Institutionen schaffen die Macht nach oben. Und dann wie jede Institution, die sind im Grunde alle ein bisschen der katholischen Kirche gleich. Die katholische Kirche, vielleicht soll sie nebenbei das Wort Jesu verbreiten in der Welt, aber die dient hauptsächlich dazu, für den Erhalt von Macht und Jobs für den Klerus. Und den sozialen Status für den Klerus. Und die Labour-Partei, unsere Gewerkschaften, die SPD, man könnte auch sagen, auch wenn es super Leute bei der Linke gibt, auch innerhalb, das ist eine Logik der Institution, dass wenn du einmal einen Job hast, dann wirst du nicht deinen Job verlieren, du kämpfst um deinen Arbeitsplatz. Aber den Erhalt des eigenen Jobs und des eigenen Status ist auch unbewusst eine große Motivation. Und das ist das Problem. Wie können wir antiautoritäre oder basisdemokratische Institutionen errichten, die von Dauer sind und nicht von, wie die Grünen, so von APO gehen in den 70er bis Kretschmann heutzutage und ein neuer CDU sind.
Aber wie wappnet man sich da? Also ich frag mich wirklich, wie, also du sagst durch Mitbestimmung und Demokratisierung, die man erstmal durchkämpfen muss, das glaube ich auch, aber auch so sozusagen mental, psychologisch, also weil man mit dieser Art Verrat innerhalb der eigenen Partei, man ist ja, also ich bin ja immer wieder trotzdem schockiert und habe heute gedacht, das kann nicht sein, aber es gab auch so viele jetzt, die darauf reagiert haben, im Sinne von endlich, jetzt wird in England aufgeräumt von SPD-Leuten. Wo ich so denke, ihr könnt doch nicht die eigene Partei linken, wie jetzt heißt sagen, genau, ihr könnt doch nicht die eigene Partei linken mehr hassen als die CDU. Also das ist aber doch absurd.
Aber die CDU bedroht nicht deinen Job.
Genau, ich verstehe die Linken,
nur GroKo bedroht deinen Job.
Aber ich finde das wirklich psychologisch und das mag wirklich in allen anderen Parteien auch so sein.
Ja, aber du denkst immer noch, die katholische Kirche wäre dafür den Bergpredigt. Aber das ist nur im Grunde ein bisschen Show für Sonntag.
Nein, aber ich denke trotzdem in einer Partei, die von sich selber sagt, wir sprechen uns als Genossinnen und Genossen an. Das ist für mich so ein tiefer Begriff.
Brüder und Schwestern in Christus.
Okay, der eine Analogie zieht.
Liebe Bruder und Schwester in Christus, da tut man sich auch.
Aber das finde ich wirklich auf eine andere Art erschüttert. Also ich weiß, dass man muss vielleicht dann einfach politisch erwachsen werden und die Naivität verlieren. Aber was ist dann die linke Strategie? Also wie kann man sich mental dazu verhalten? Dann muss man ja von vornherein nur Machtpolitik machen. Aber dann ist man eigentlich nicht mehr als Linke authentisch, wenn man eine reine Machtpolitikerin ist.
Ich weiß nicht. Also wir hatten das Problem bei Labour. Wir waren so zu Hunderttausenden eingeschrömt und sahen uns plötzlich, wir müssen alle plötzlich so Parteistatuten lesen. Ja, was ist mein Ortsverband, Ortsverein? Wie kriegen wir diese schrecklichen Menschen raus? Und die kannten natürlich das alles in- und auswendig und haben alle Tricks benutzt, um uns zu gängeln, uns runterzuhalten. Und das ist im Grunde der neue Generalsekretär von Keir Starmer, versucht das auch. Man darf nicht mal also ein Statement zu diesem Bericht oder so abgeben. Das wäre alles tabu mittlerweile. Das ist alles verboten. Und das ist natürlich, es gibt so viele gute Menschen, die einfach von sich aus nicht so bürokratisch gepolt sind. Und da finde ich diese Modelle, okay, wie können wir uns selbst organisieren, immer wichtiger. Und so, da rede ich in letzter Zeit viel von David Graeber, der bekennender Anarchist war. Also nicht im Sinne von, wir sollen alle so rumschreien und uns umbringen mit scharfen Stöcken oder so. Aber wie kann man tatsächlich die Macht verteilen? Weil dann siehst du jeder Amtsträger, jeder Abgeordnete nicht als dein Vertreter, weil eigentlich bist du sein Diener und nicht umgekehrt, sondern als indem er Macht hat, hast du weniger Macht. Ne? Jede Vertretung ist im Grunde, nimmt Macht des Kollektivs ab. Also mein Deutsch ist immer schlecht geworden heute Abend. Ich wünsche, ich hätte viel mehr trinken sollen.
Ja, ich trinke nebenher Rotwein. Ich weiß nicht, ob das auffällt.
Also Jeremy, der hat's für die. Und da war Grabe zum Beispiel mit seinem Einsatz für Rojava. Vielleicht müssen wir wirklich da versuchen, Kerem Schaumberger, kannst du uns helfen, Leute von Rojava da einfach zu holen, was ist tatsächlich in der Praxis, auch in einem Kriegsgebiet, wie war es, wie man sagt, ein antipatriarchische Gesellschaft zu errichten, wo tatsächlich kollektiv entschieden wird. Weil ansonsten hast du eine Demokratie, wo eine demokratische Wahl stattfindet, aber dann alle Macht bei der Exekutive liegt und du darfst dich erst in ein paar Jahren überhaupt wieder äußern. Also das ist natürlich keine Ermächtigung, sondern ein Entnehmen.
Aber Steve, sie hatten ja schon im Parteiapparat, so Corbyn war schon Vorsitzender, die hatten viele Mitarbeiterpositionen besetzt und so, und sie haben trotzdem alles wieder verloren. Also, weil sie es nicht umgesetzt haben, weil sie innerparteilich nicht konsequent genug waren, auch andere rauszuwerfen. Also, das meine ich. Ich glaube, es braucht schon so einen leicht leninistischen Zug, um das mal sanft zu formulieren. Ich glaube, man hätte schon auch Leute rauswerfen sollen. Natürlich, aber das ist jetzt ja total, also, ich meine, wir beklagen das jetzt bei Corbyn, aber wir würden es auch selber auch tun, wenn man ehrlich ist, oder man hätte es tun sollen.
Also die größte Kampagne, wo ich bei Labour wirklich mit dabei war, in so größere Funktion, war Open Selection. Das war im Grunde die direktdemokratische Aufstellung von Abgeordneten. Ich glaube, da hätte es eine Rebellion gegeben. Also am Ende, die haben das nicht gewollt, weil die befürchteten, dass die Mehrheit der Fraktion die Partei verlassen würden. Aber die Partei.
Was vielleicht nicht schlecht gewesen wäre.
Ja, es wäre natürlich ein Geschenk. Wir hätten überall dann neue reingeholt. Weil momentan also, bist du einmal gewählt. So jedes Mal, wenn du gewählt, ist es fast unmöglich, dich rauszubooten. Die haben es tatsächlich ein bisschen einfacher gemacht. Aber also da kannst du auf eine Hand zählen, die Anzahl von Menschen, die tatsächlich, weil du musst tatsächlich Kampagne gegen deinen eigenen Labour-Abgeordneten machen. Das wollen die Leute natürlich nicht. Die möchten einfach Leute, die sie vertreten und nicht verraten. Das ist aber in diesem heutigen System zu viel gefragt. Aber das wäre für mich ein erster Schritt gewesen. Das heißt, man muss sich dann mit Statuten befassen und versuchen, bessere Statuten zu richten. Aber vor allem, ich glaube, also die Epoche des Vertretens aus dem 19. Jahrhundert haben wir das geerbt. Es war nicht möglich, als Industriearbeiter im 19. Jahrhundert, dass alle bei allen Treffen mit dabei waren. Das sind heute die technischen Möglichkeiten sind dabei. Damals müssten sie Vertreter wählen. Das war der einzige gangbare Weg. Also die Technologie bietet uns auch ganz andere Möglichkeiten heutzutage.
Ich weiß, dass du auch einen anarchistischen Touch hast, Steve. Wolltest du nicht noch was von David Graeber eigentlich zeigen?
Ich wollte, also ja, weil es geht mir darum, also weil bevor du kommst und mir sagst, du bist Antisemit, es gibt echter Antisemitismus. Ne? Wir haben alle, wir haben Mörder unter uns, die Juden dafür töten wollen, dass sie Juden sind. Diese Gefahr kommt nicht von links. Es gibt tatsächlich Leute, besonders wenn es um Nahost und Palästina und Israel, die auf einmal von einer jüdischen Verschwörung oder sprechen, das ist antisemitischer Bullshit. Das geht gar nicht. Also, aber gleichzeitig, also David Graeber, der selbst jüdischer Herkunft war, hat während der letzten Wahlkampagne, als diese Kampagne so massiv hochgefahren worden sind und die Konservativen gesagt haben, ach guck mal, die Partei der Antisemiten, hat dieses Video hier gemacht. Das würde ich jetzt gerne mal zeigen. Ja, so, hier ist David. Das ist auf Englisch, wenn du das mit Video gerade guckst, er hat Untertitel. Und ich glaube, der spricht so relativ verständlich. Also hier ist der David.
I think a Corbyn victory would be the best possible thing for the safety of the Jewish community internationally. My name is David Graeber. I'm an anthropologist from a Jewish family originally from New York. I've been living in this country for about 12 years now. I'm making an appeal. Stop this. Please, for the sake of my safety, fanning the flames is making things dangerous. What actually threatens Jews, the people who actually want to kill us, are Nazis.
Jews will not replace us!
Fascism is on the rise.
Italian police have uncovered a plot to form a new Nazi party.
If Orban is crushed, those are the guys who are going to profit from it, the extreme right. People who are actually showing up with automatic weapons at synagogues trying to murder us are the guys who are inspired by Steve Bannon. Steve Bannon is a friend of Boris Johnson. That's the politics. And these guys mobilize. They're coming after us. And who's going to be standing up against them? I mean, we all know from history. The cops tend to disappear when those guys hit the streets. The guys who are standing up for us are the Corbynites. People are acting like Momentum is some kind of anti-Semitic organization. I know the founders of Momentum. There's four of them. Three of them were Jewish. Corbyn's speechwriter is Jewish. If you really want to fight anti-Semitism, you should do exactly what the Corbyn people did do in the Labour Party, is create a forum where everybody can say whatever they want, and some people are going to say anti-Semitic stuff, because let's face it, you know, this is an anti-Semitic society. This stuff is everywhere. It's only if you bring it out that you can then address it. The Corbyn people, whatever else you can say about them, have inspired young people to imagine that society could be different than it is today. It's stupid to cry wolf when there are real wolves baying at the door, especially when the people you're crying wolf against are the guys who are most likely to defend us when the wolves show up. That's going to be a disaster for Jewish people.
Das war Graeber. Ja. Also, und erstmal, also, das schulden wir unseren jüdischen Brüdern und Schwestern. Ich habe das schon mal erzählt, aber meine einzige Erfahrung von Antisemitismus in der Labour Party, ich finde, das muss man einmal kurz noch sagen. Wir hatten bei meinem Ortsverband, das ist Labour International für die Leute im Ausland, tatsächlich ein Typ, der ist einmal aufgetaucht in der Facebook-Gruppe und hat den Faschistenanführer der British Fascist Union, Oswald Mosley, gelobt, der versuchte, durch jüdische Viertel von London in den 30er Jahren Faschistenaufmärsche zu organisieren und gestoppt wurde von den Linken von Labour. Die Labour-Partei war dagegen, es könnte was Unruhen geben, von den Kommunisten und von den jüdischen Menschen, die tatsächlich dort wohnten. Und wir haben alle gesagt, was soll die Scheiße? Ne? Und da hat einer irgendwann mal dann nachgeguckt. Dieser Typ hat zutiefst antisemitische Dinge geschrieben. Auschwitz wäre ein Ferienlager, da gäbe es ein Schwimmbad, das wäre alles im Grunde alles nur eine Fiktion von jüdischen Menschen da erfunden vom Holocaust. Da ist einfach ein Vollblut-Holocaust-Leugner. Nur es hatte mit links und rechts innerhalb von Labour nichts zu tun. Es hatte mit Palästina und Nahost nichts zu tun. Wir, die Linken, in meinem Ortsverband sofort Beschwerde eingereicht bei der Disziplinarstelle von Labour. Guck mal, dieser Typ, mit allen Links, dieser Typ ist blühender Antisemit, der gehört nicht in der Labour Party. Wir haben das eingereicht, wir haben gewartet, nochmal eingereicht, nochmal nachgefragt, dann bei der Parteivorstandsvertreterin, irgendwie, die dafür verantwortlich war, noch nachgefragt. Und irgendwann mal nach 9 Monaten kommt die Nachfrage, ja, wie heißt der nochmal? In dieser Zeit war die Stelle, der Verantwortliche für Disziplinarverfahren innerhalb der Labour Party war ein Parteirechter, der später als Kronzeuge auftrat bei einer BBC-Doku von einem neutralen Journalist, der zufällig sehr, sehr so pro-israelische regierungsnahe so Ansichten da verbreitet. Ein BBC-Doku, der beweisen soll, dass es institutionelles Antisemitismus bei Labour gab. Meiner Meinung nach ja, aber nicht bei Corbyn, sondern bei diesem Menschen, weil er hat wirklich diese Beschwerden, hat nicht mal eine Tabelle geführt, Excel-Tabelle, welche Beschwerden es gibt.
Aber ist denn Corbyns Versäumnis, ihn nicht rausgeschmissen zu haben?
War er nicht absolut, aber ab dem Punkt, wo Corbyn selbst dann nachgefragt hat, das wird ihm jetzt nahegelegt, er hätte von oben sich eingemischt im Disziplinarverfahren.
Ja, aber ich glaube, wäre nicht in dieser Situation, hätte er sich tatsächlich eingemischt. Ja, also er hat sich nicht eingemischt, aber jetzt wird ihm das vorgeworfen. Ja. Das ist natürlich das Absurde. Das ist das.
Ja, aber dieser Mensch, der würde irgendwann mal entlassen. Na, weil es ist so große Versäumnisse, nicht gegen solche Antisemitismus vorgegangen zu sein und das als politischer Fußball missbraucht zu haben. Und das würde jedem sagen, wenn du das hörst, lies erstmal nach, find es erstmal raus, weil wenn du das machst, wenn du tatsächlich Antisemitismus als politisches Argument benutzt, ohne wirklich zu wissen, was dahinter steckt, wenn du das so degradierst, dass es dafür deine Flügelkämpfe benutzt worden ist, dann schwächst du massiv den Kampf gegen Antisemitismus ab.
Den wirklichen Kampf gegen die
tatsächlichen
bedrohlichen.
Jenseits von aller Ansichten zu Israel und Palästina. Und ich finde in Deutschland, ehrlich gesagt, also ich höre sehr viele Stimmen, die oft sehr gut sich für Israel einsetzen, oft mit guten Argumenten. Ich höre die Argumente allein für das Recht Existenz der Palästinenser seltenst. Also das muss man als Ausländer hier, ich finde das sehr frappierend, dass dieses Volk einfach nicht existiert. Es ist einfach radiert vom Bewusstsein in so vielen Fällen. Aber jenseits von all diesen Dingen, wenn du Antisemitismus so einsetzen willst für einen billigen Punkt auf Social Media, du bist Antisemit, ja, weil dann treibst du ignorante Menschen dazu, die kommen dann da mit, es muss doch irgendwelche Verschwörung sein, weil das ist alles Bullshit. Okay. Und das macht es alles nur noch schlimmer. Und wenn Menschen, die nachweislich, also Labour-Abgeordnete, egal welcher Herkunft, die nachweislich auch rassistisch und antisemitische Ressentiments geschwört haben, jetzt auf einmal auf den einzigen Labour-Anführer, den wir je hatten, der immer Antirassist war, immer, wenn die auf ihn gehen, das ist so, da stirbt etwas mehr. Ja, und bitte, gegen Antisemitismus zu sein, ist ein Ding. Aber dann denk über deinem Handeln nach. Und nur gehirnlos etwas zu teilen. Ne? Also ja, aber ich bin gegen Antisemitismus. Also deswegen bin ich einer von den Guten. Weil ich habe die Zeit gelesen. Die Zeit sagt, komm, wir sind antisemitisch. Und ich bin stark dagegen. Du hast damit nichts bewiesen. Vielleicht hast du sogar das Antisemitismus-Problem noch stärker gemacht. Weil du hast dich nicht damit wirklich eingesetzt. Du hast niemanden mit deinem Körper verteidigt. Du hast kein Mordattentat verhindert. Du hast nur, bist nur auf den Zug gesprungen und hast tatsächlich Menschen, die mit vollem Herz gegen das Antisemitismus sich einsetzen wollen. Du willst dich von denen entfremden, wo die eigentlich deine Alliierten sind und wie David Graeber sind, die sind diejenigen. Die Linke sind diejenigen, wenn jüdische Menschen angegriffen werden und ermordet werden, die sind die Ersten, die sie verteidigen und nicht die liberalen Kommentatoren, die meistens wegschauen. Sorry.
Rest in peace, David Graeber. Das ist das, was mir noch dazu einfällt. Aber um das zusammenzufassen, den Abend, wahrscheinlich hält es sich ist es eine Kampagne gegen Corbyn, dieser Bericht ist rausgekommen und es gibt diese innerparteilichen Vorstandswahlen, wie du sagst, und es ist natürlich ein guter Moment, um die Linke zu schwächen, noch mehr zu schwächen, damit Leute austreten. Wir als Linke, wie sollen wir darauf reagieren? Was ist jetzt der Punkt? Viele treten jetzt aus, du sagst es aus Ernüchterung, aber wenn wir mit vollem Bewusstsein jetzt nochmal nachdenken, was wir tun, treten wir aus, lohnt es sich weiter in der Labour-Partei zu kämpfen? Unter welchen Bedingungen lohnt es sich weiter zu kämpfen?
Also das Einzige ist, wenn man wirklich die Revolution will, man muss eingestehen, man weiß nie, wo die herkommen wird. Und das wird uns überraschen. Und wir müssen, wir können uns nicht empören, dass es nicht so wie nach unserem. So. Es kann sein, dass es nochmal eine Corbyn-Welle geben wird. Die sozialen Bedingungen, die zum Corbyn-Welle damals geführt haben, die sind immer noch da. Die politische, die soziale und wirtschaftliche Entfremdung wächst täglich. Nach Corona wird es eine Katastrophe in Großbritannien sein. Ich glaube auch in Deutschland. Aber was in Großbritannien gerade abläuft, ist obszön. Die Idee, dass man eine Kuschelkurs mit rechten Medien, Labour Party, diese Probleme lösen wird oder überhaupt die Millionen von Nichtwählern mobilisieren wird, die man braucht, um eine Wahl zu gewinnen, ist illusorisch. Ich sehe da keine Zukunft. Auch wenn Labour dann gewinnt, nur mit Kuschelkurs mit der Presse, dann am Ende, was bei rauskommt, ist so im Grunde Tory-Light. Da kann man sich keine Wende davon versprechen. Und die Leute setzen sich erst davon ein, wenn die sehen, es wird wirklich eine Änderung geben. Also, dass Labour nochmal ein Vehikel für große Veränderungen sein können, ich glaube, die Hoffnung sollen wir noch nicht aufgeben. Und vor allem, also wenn du Labour-Mitglied bist und auf Deutsch hörst und die Sendung hörst, bitte bleib drin, mindestens bei diesen Parteivorstandswahlen, NEC Elections, bitte auch abstimmen. Darüber hinaus, ich glaube, wir müssen auch ernsthaft jetzt darüber nachdenken und Modelle entwerfen, was sind emanzipatorische Institutionen, ne? Also die nicht von oben, von einer Karte von auch sehr wohlgemeinten Funktionären geführt werden. Wir sehen mittlerweile bei Danny und so, auch bei den Grünen, da formieren sich neue grüne Gruppierungen, die jenseits der Grünen sind. Also die Grünen sind die SPD von morgen. Ja, und dann kann man jetzt mal denken, ja, ich brauche nur noch eine neue Partei zu gründen, ja, vielleicht irgendwann mal geht Wagenknecht aus der Linke und eine Wagenknecht-Partei. Und dann haben wir am Ende so einen Regenbogen von 20 linke Parteien. Aber das grundsätzliche Problem von Parteien, von der Konzentration der Macht oben, bleibt dabei. Und wir brauchen unbedingt andere Formen, weil man merkt, die Frust mit der parlamentarischen Demokratie, die eine sehr, sehr indirekte Demokratie. Wir entscheiden nicht selbst über unser Leben, sondern wir dürfen ab und zu mal ein Kreuzchen machen und das war es eigentlich. Na, und wir geben die Macht ab. Alternative von direkter, gelebter Demokratie, wie ich in meiner Gemeinschaft, wie wir zusammen in unserer Nachbarschaft, in unserem Betrieb zusammen nicht nur vielleicht im Aufsichtsrat auch vertreten sind, sondern die Geschäftsführung bestimmen. Wähl deinen Boss. Wer ist dein Manager? Vielleicht sollst du das bestimmen. Wie viel soll er bekommen oder sie? Vielleicht sollst du das mitbestimmen und nicht nur die Aktieneigner.
Also, aber dafür muss man doch erstmal in die Macht kommen. Und ich frage mich also tatsächlich immer mehr, man war kurz davor oder man war schon an dem Punkt und hat es tatsächlich ein Stück weit selbst verspielt, ein Stück weit waren auch die Bedingungen schwierig. Wir haben viele Folgen dazu gemacht über Brexit, über die innerparteilichen Kämpfe, aber ich glaube, also mein Fazit ist, nach diesen zwei herben Rückschlägen in den USA und in Großbritannien, dass es wirklich, dass die beiden bei aller Sympathie und allem Herz und aller Emotionalität, die ich bei sonst tatsächlich noch in meinem Leben mit keinen linken wirklichen Projekten verbinde, vielleicht innerparteilich noch zu nett waren. Und das sage ich wirklich ungern. Ich möchte jetzt nicht als die Autoritäre gelten, aber ich glaube tatsächlich, dass da, dass man diese Gegner unterschätzt hat. Durchaus. Und das, aber dass der Weg trotzdem der richtige war. Das heißt aber im Rückschluss nicht, dass alles falsch gemacht wurde, dass alles an der Kampagne falsch war, sondern dass eigentlich ja trotzdem viel daran richtig war, dass viel an der Mobilisierung richtig war, viel an der Art des Wahlkampfs, wie viel man verändert hat, richtig war. Aber dass nicht sozusagen durchdringend die eigene Institution umgebaut wurde und dann, wie du sagst, in deinem Sinne demokratisiert wurde. Aber ich glaube, der Zwischenschritt vor deiner allseitigen Demokratisierung wäre noch gewesen, vielleicht ein bisschen stärker durchzugreifen.
Ja, klar. Aber das war also die Übernahme von bestehenden Parteien, ne? Von einem ganz anderen Flügel.
Das ist die Strategie.
Also in Deutschland, das wäre die SPD. Die SPD hat jetzt trotz Mitgliedervotum gegen Olaf Scholz genommen. Daraufhin habe ich die SPD verlassen, weil ich sehe da keine Möglichkeit mehr. Ne?
Aber eigentlich ist die Situation, ist es nicht ganz die gleiche? Zugegeben, also weil erstmal war der Aufschwung auch gar nicht so da und zugleich sind die beiden jetzt, also die SPD ist insofern noch schlimmer, als dass das Ganze so pazifiziert wird und eingehegt wird und wenigstens kann man sagen, Corbyn wurde jetzt rausgeworfen. Das wird wahrscheinlich bei der SPD nicht passieren, es wäre noch viel, viel intriganter. Saskia Esken wird langsam immer stummer gemacht. Das finde ich auch perfide auf eine andere Art. Ja. Aber die SPD
haben nicht den offenen Kampf. Novabo und Esken haben nicht den offenen Kampf gegen das Establishment angenommen. Das finde ich auch. Ne, die hätten auch Tag 1 Lars Klingbeil entlassen müssen. Die hätten das ganze Willy Brandt-Haus umbesetzen müssen. Die hätten ihre ganze Eskubalation Leute ermutigen sollen, für den Bundestag zu kandidieren. Die hätten, also die Riege der Fraktion, also das ist sowas von, auch wenn es offiziell, also die parlamentarische Linke sind, die, das sind
wenige
keine Linke mehr. Also das ist also nicht in unserem Sinne oder im Sinne der Basis, die sie gewählt haben, die Mehrheit, die sie gewählt haben. Und das ist im Grunde das Problem, dass man immer einmal im Amt dann ist man einer anderen Blase ausgesetzt, dann liest man diese Dinge und da kommen immer alle diese Leute, ja, sie können das nicht machen, Jeremy, wenn du das machst, dann hast du große Probleme und Saskia und so. Und und am Ende, die einzige Garant dagegen ist, dass man mehr Stimme von unten garantieren muss. Also
mehr Mobilisierung.
Das heißt, ja, genau. Also das ist, dass sie im Grunde keine Wahl mehr haben. Und ja, da ist die Kultur innerhalb der SPD nicht so rebellisch. Nicht so von wegen, so, also Tageis, ihr macht jetzt das, wer Lars Klingbeil da morgen da sitzt, dann bin ich. Also das, im Grunde, man wartet immer noch drauf, dass die Menschen das oben das machen. Ich verrate ein großes Geheimnis. Sie werden es nicht machen.
Yeah.
Wir müssen sie
von
You gotta do it. If you want to change, you gotta make it fucking happen. Because it's not going to happen without you. Wenn du erwartest, dein Anführer einer Partei, weil also Jeremy Corbyn, wir werden nie so ein guter wie Jeremy Corbyn haben. Also nie so ein idealistischer, ein prinzipientreuer. Yeah. Da waren andere, so Politiker haben sich ein bisschen gewendet. Er war so geradlinig. Aber auch er würde, also da, hör auf mit der Illusion, die Führer können es für dich machen, du faule Sau. Na, wir müssen es machen. Also wir müssen es machen. Und das heißt, ich glaube, da müssen wir zu anderen Mitteln, also Streiks.
Ja. Und würde, jetzt am Ende nochmal der General.
Nee, aber wir müssen, wie übernehmen wir die Macht in unsere eigenen Organisationen, wenn wir immer nur uns auf Wahlen, aber im Grunde unser Zutun ermöglicht alle diese Institutionen, dass sie weiter existieren.
Steve, apropos Wahlen. Es ist so, dass unsere Stunde vorbei ist und dass die Misere aber nicht aufhört, sondern im Gegenteil, am Dienstag der große Showdown.
Oh, isn't that great?
Zwischen einer Art Clown-Faschist und einem alten, senilen Establishment-Demokraten. Trump gegen Biden.
Genau.
Und genau, also es
nicht den Clown-Faschisten wählen, aber wir hoffen, dass der andere Typ gewinnt, auch wenn er immer mehr Clown-Faschisten dann ermöglicht für die Zukunft. Aber naja.
Wahrscheinlich. Wir werden das diskutieren mit wunderbaren Gästen. Wir bleiben die ganze Nacht wach. Ich weiß nicht, wer sich das genau ausgedacht hat, aber wir machen das. Nein, weil das ist es so. Es gibt immer sehr viel Programm. Man kann sehr, sehr viel gucken. Alle sind erschlagen von der Berichterstattung. Wir haben aber Gäste, die natürlich was anderes sagen als die meisten anderen wahrscheinlich in den Medien. Und insofern, wir gehen natürlich ein bisschen in die Hintergründe. Wir werden auch nochmal reflektieren, die Bernie Sanders-Kampagne und so weiter. Also wir werden genug Zeit haben, den ganzen Abend über alles im Detail zu sprechen. Und ihr seid herzlich eingeladen, uns dabei zuzusehen. Auf allen Kanälen, wie jetzt auch, wird gestreamt abends. Ab 8 Uhr, glaube ich. Oh Gott, gleich kommt von der Regie.
Ab 20 Uhr sind wir da. Und da freuen wir uns auch auf eure Kommentare. Da schreibt sie mal in den Kommentaren rein. Wir wollen uns damit engagieren. Das soll jetzt technisch möglich sein. Also wirklich, eure Anregungen sind uns auch wichtig. Wenn euch die Sendung gefällt, grundsätzlich, tu dir selbst einen Gefallen, nicht Ines und nicht mir, indem du dann abonnierst oder likes oder Notifications bei YouTube setzt, damit du so dieses Klingelglöckchen bekommst, jedes Mal, wenn wir live sind, dann hast du sofort unsere Reaktion, weil besonders hier in sowas, Antisemitismus und Corbyn, man merkt, die deutsche Medienlandschaft ist extrem gehorsam. Solche Meinungen hörst du seltener anderswo. Mhm. Auch wenn die Meinung vielleicht von mehreren Menschen sind. Also insofern, es ist wirklich wichtig, dass eine alternative linke Medien kommt. Deswegen könnt ihr auch Jacobin nebenbei abonnieren, weil Ines eigentlich sehr, sehr klug schreibt und nicht so emotional ist wie ich.
Eigentlich kann ich besser schreiben als reden. Das ist der Trick.
Ja, also liken und dann... Ja, die Grammatik leidet aber. Ja, und teilt das weiter. Vor allem auch, wir wollen ein bisschen außerhalb der normalen Blase kommen, auch mit zugänglichem Material. Also wenn es Menschen gibt, die du denkst, ach, vielleicht interessiert das sie, bitte leite weiter. Wir wollen auch unsere Hörerschaft immer größer werden lassen. Und wenn es dir wirklich zu gut gefällt und du sogar noch trotz Pandemie, Krise und alles etwas Geld zur Verfügung hast, du kannst uns sogar mit einer Spende unterstützen bei halbzehn.fm/spenden. Wir haben tatsächlich immer Kosten für die Technik, wir nehmen selbst nichts dafür, aber da freuen wir uns immer. Das macht diese Sendung auch möglich.
Ja, Und ich denke mal, wir sehen uns dann am Dienstag um 8 Uhr Dienstag. In alter Frische zur US-Wahl Dienstagabend.
Trump gegen Biden
auf halb 10.
Die freie Welt. Ja.
Dann kommen ja jetzt nicht dran vorbei. Jetzt machen wir das auch noch.
Hab 10. Deine Podcast für neue linke Politik. Und tschüss.
Ciao.